Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Sorgon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Disziplinen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Mountainbike-Fitness-Trainer Fred Abou. Fred war selber erfolgreicher Leichtathlet und Downhill-Fahrer und hat sich auf die Fahne geschrieben, ein Fitnesstraining speziell für Mountainbiker zu entwickeln. Weil oft geht es gar nicht um die Maximalkraft, die man so entwickeln kann, sondern dass man die auch aufs Pedal bekommt. Und deshalb ist Koordination und Stabilisation extrem wichtig beim Training. Er hat ein 10-Wochen-Programm mit MTB News entwickelt, was einen fit für die Saison macht. Was ihn motiviert, neue Trainingsmethoden zu entwickeln und warum er ein Nachwuchs-Downhill-Team unterstützt und organisiert, das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Fred, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast zu machen. Wo erreiche ich dich jetzt gerade?
Ja, ich bin gerade bei mir zu Hause in Weinheim und habe ich mir gemütlich gemacht, einen Sessel und
kleine Flasche Wein in der Hand. Ja,
Für später. Man darf nicht übertreiben, die gute Sache, die muss man genießen.
Ja, das stimmt. Nicht zu früh anfangen, ne? Fred, ja. Fred, wir kennen uns jetzt seit einer Zeit, weil wir zusammen das MTB News Bootcamp machen. Und das ist ein Trainingstool bzw. so ein Trainingsprogramm, was über 10 Wochen geht, wo du mich als, ich sag jetzt mal, alternden Mountainbiker trainierst und mir so zeigst, wo meine Schwächen sind und wie ich die verbessern kann. Und genauso machst du das eigentlich mit ganz, ganz vielen Athleten. Und gerade im Mountainbike-Bereich. Warum Mountainbike? Also was ist deine Verbindung mit Fahrradfahren?
Ich habe als Kind, Jugendlichen, bin ich BMX gefahren, so für mich. Und ja, ein paar Rennen. Und mich einige, Grundlage da, Grundstein gesetzt. Und dann bin ich im Leichtathletik, auch ziemlich gut unterwegs. Und als ich hier in Deutschland kam, meine Frau hat dann Mountainbike gekauft, habe ich ausprobiert, es hat Spaß gemacht und bin immer mehr gefahren. Und irgendwann mal habe ich gesagt, dann mache ich ein bisschen was mit Mountainbike. Ja. Und habe ich für die Mega Avalanche angemeldet. Und habe ich gar nicht gewusst, was ist.
Und das ist, also da muss man zu sagen, die Mega Avalanche ist das Rennen, da sollte man wissen, worum es geht, weil man steht mit 350 Leuten gleichzeitig auf einem Schneefeld.
Ja, damals 2000.
Damals waren es noch alle, ne? Bevor.
Meine erste Teilnahme, glaube ich, waren 1200 und dann ist es rasch nach oben gegangen und sogar mit 2000.
Ja. Und dann wurde irgendwann im späteren Verlauf des Rennens wurde dann irgendwann in Gruppen eingeteilt, gell? Das ist immer nur noch 350 oder so, ja.
Genau. ja, habe ich alles miterlebt.
Und wie ist das Rennen für dich gelaufen, das erste Mal Mega Avalanche?
Ja, absolut scheiße. Ja, ich habe wirklich gar nicht gewusst, was ist. Und ich habe die ganze Woche auf diese kleine Downhill-Piste unten trainiert. Ja. Und zwei Tage vor dem Start habe ich erfahren, dass der Start auf dem Pic Blanc oben ist.
Ja, auf dem Gletscher, ja.
Ja, auf dem Gletscher. Und dann bin ich dann ganz früh, das war damals Freitag, Tag vor dem Rennen, es gab keine Qualifikation, ich bin Freitag hochgefahren, um 9 Uhr, erste Gondel. Und war ich mit der Gondel mit 3 Typen und dann von denen ist Dritte geworden, der Lionel Secara damals. Mhm. Und ich habe den gefragt, kann ich mit euch fahren? Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. In der Abfahrt habe ich meine Bremse gekillt damals. Der Sekarade hat mich dann geholfen unten, also mein Fahrrad repariert und am nächsten Tag bin ich gestartet und ich habe die Kette, Schaltwerk, alles abgerissen. Kurz vor Alpe d'Huez und ich bin bis wieder Rückkühler unten, bin ich gerannt, geschoben, absolute Qual und die Niederlage war groß, aber egal, ich habe Blut geleckt. Und dann bin ich 10-mal gestartet. Ja, 10-mal. Und ja, das war wie immer mein Jahresurlaub. Und einmal im Jahr bin ich ein Rennen gefahren.
Ja, okay. Ja, aber das ist auch wirklich die Story von Mega Avalanche, oder? Ich bin 5-mal mitgefahren und ich bin nur einmal unten angekommen. Ja, also ich bin 4-mal einfach irgendwo hängen geblieben. Fahrrad kaputt, ich kaputt, irgendwas.
Ja, ja, das war... Ja, mein größter Frust, ich bin einmal 39. gewesen, was war gar nicht so schlecht. Mhm. Und ich war 18. im Alpe d'Huez und da ist meine Kette auch kaputt gegangen.
Ja.
Und ich habe die Kette gepflegt und, ja, keine Ahnung, 72. oder was noch geworden, das war der Wahnsinn.
Ja.
Aber ich war absoluter Amateur. Aber mega Style, das war geil. Ja, letztes Jahr wollte ich eigentlich mit Yannick und Manson dahin fahren, aber durch Covid ist es abgesagt worden.
Ja,
ja, schade.
Vielleicht geht es dieses oder nächstes Jahr wieder. Du bist ja dann auch noch wirklich Downhill-Rennen gefahren?
Dann später, ja. Mein Sohnmann hat ja auch dort mehr oder weniger Fahrradfahren gelernt. Und dann ist er da... Hier in der Gegend mit mir ein bisschen gefahren, dann ist er der Rookies Cup erste Jahr gefahren, hat er gleich gewonnen. Mhm. Und danach haben wir gesagt, okay, soll Lizenz lösen und ich habe gedacht, okay, dann mache ich mit, dann kann ich ihn unterstützen, mitfolgen und alles Mögliche, ja, ihn betreuen, trainieren und ja, so hat es angefangen.
Ja, und jetzt bist du eben Trainer für viele Profiathleten, aber auch normale Athleten. Du trainierst Wally Höll, du hast Andreas Sieber trainiert und du hast das GZ Racing oder GZ Racing, GZ war diese andere Agentur da. Ja. GZ Racing hast du betreut. Wieso genau. Trainer? Also klar, du kennst schon viel vom Leichtathletik, wo du extrem stark war, aber warum hast du dich da dafür entschieden, dann Trainer zu werden?
Gut, ich hab Sport studiert. Und ich bin Sportlehrer und seit ich 12, 13, damals in Leichtathletik habe angefangen, mit noch kleinere Gruppe, jüngere Kids als ich zu trainieren. Und seitdem bin ich eigentlich immer Trainer gewesen. Ich habe in Leichtathletik einiges selbst als Athleten erreicht, aber ich habe auch sehr, sehr gut Athleten trainiert. Ich habe war der Bundesleistungszentrum Zehnkampf in Montpellier, wo ich studiert habe, da habe ich oft ausgeholfen und und hier in Weinheim habe ich mit Leichtathletik natürlich weitergemacht, angefangen, so meine Art von, ja, so habe ich mich integriert, sage ich mal, in der Sportintegration, habe ich die Sprache gelernt und habe ich auch ein paar Athleten hochgezogen und als ich dann einfach keine Lust mehr gehabt habe, mich das für die andere zu opfern, sag ich mal, da habe ich angefangen mit dem Fahrradfahren und diese Trainer-Adern steckt ganz, ganz tief in mir und dann habe ich einfach gesagt, okay Leute, wer Bock hat mit mir zu fahren und ich kann gucken und ich habe einfach super Augen. Dann Yannick hat angefangen und habe ich gesagt, wenn ich der Yannick unterstützt, warum soll ich nicht andere Leute mitziehen?
Ja.
Jo, und so ist es gelaufen. Hier in Weinheim haben wir diese Racing Style Weinheim, diese Abteilung gegründet und und ich habe einige Jungs hier in der Gegend ausgebildet, ja. Von denen ist ein 3 Weltcup gefahren. Schon.
Ja.
Ja.
Das ganze Training für Mountainbiken, das hat sich ja vor einigen Jahren komplett gewandelt. Also in Downhill-Mountainbiken war es ja früher so, dass man eher sehr viel an der Bar trainiert hat und das Rennen dann quasi für viele dann nur noch zum Spaß da war. Aber da ist natürlich dann auch sehr viel Professionalität reingekommen und im Cross-Country war ja schon immer viel Training, aber trotzdem so mit Nino Schurter hat sich so irgendwie dieses Training nochmal komplett gedreht. Also es ging nicht mehr nur um Strecke fahren, um Ausdauer, sondern jetzt ist das dazu gekommen, was du eben jetzt, worauf du spezialisiert bist, also viel Stabilität, viel Kraft, aber eben nicht mit den, nicht mit mega vielen Gewichten. Dieses moderne Training, also was beinhaltet ein gutes, modernes Training?
Ja, das ist sehr, sehr komplex, ja. Aber diese Krafttraining, so wie du gerade gesagt hast, mit viel, viel Gewicht, das sollte man auch machen. Natürlich, um die maximale Kraft zu entwickeln. Kraft braucht man immer in ganz viele Situationen und manchmal die brenzlige Situation, da braucht man am meisten Kraft, wenn man die Sache retten will.
Ja.
Wenn die Fliehkräfte da wirken oder die Schwerkraft wirklich stärker als du ist, dann muss man die Beschleunigung, die muss man das abfangen können. Mhm. Aber es ist wichtig, ist eigentlich die Kraft, die man hat, die auf den Punkt zu bringen. Und mir bringt gar nichts, 200 Kilo beim Kniebeuge zu drücken, wenn ich mit einem Fuß nur 40 Kilo auf die Pedale bringe.
Ja.
Und dann muss man lernen, dann fahrt die, ja, ich sag mal, die Kräfte auf den Punkt zu bringen und geht viel, viel über Stabilisation, Koordinationstraining, dann diese intramuskuläre Koordination. Und ja, und das kann man mit vielen Geräten trainieren, kann man auch mit Anfahrergeräten trainieren, muss man vorher die Idee haben und ein bisschen Plan haben, wie die Bewegungsabläufe aussehen.
Aber du trainierst ja weniger mit Maschinen, oder? Also so richtig, wie man das jetzt kennt, irgendwie, wo es wirklich genau um eine Bewegung geht. Also jetzt der Butterfly oder irgendwie solche Sachen. Das machst du relativ wenig, oder?
Nee, relativ wenig, aber trotzdem, wenn man wirklich diese maximale Kraft, die musst du einfach drücken. Ja?
Ja.
Und wenn du dich mehr auf Gleichgewicht und Stabilisierung des mehrere Gelenke konzentrierst, was auch sehr, sehr gut ist, ja. Aber da wird diese maximale Kraft auch nicht unbedingt befördert. Das heißt, man soll schon in der Vorbereitungsphase, es gibt unterschiedliche Trainingsphasen, wenn man auf maximale Kraft geht, dann sind die Übungen, die man kennt, wie Kniebeuge oder Bankdrücken, Kreuzheben, und die kann ich auch in der Beinpresse besuchen und dann die Arme richtig mich austoben. Ja.
Ja.
Aber wenn man diese Kraft hat, dann muss man damit umgehen können. Und das ist dann der andere Teil des Trainings. Und da müssen wir ja viele mit Gleichgewichtskoordination, wie gesagt.
Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute gehen halt ins Fitnessstudio und drücken halt irgendwelche Gewichte, weil da sieht man natürlich auch, was man gemacht hat, oder? Bei mir war das früher auch immer so, wenn ich trainiert habe, als ich noch Rennen gefahren bin, da bin ich halt sehr, sehr viel Rad gefahren und habe dann halt irgendwie versucht, Gewichte zu stemmen. Und Stabi-Übungen waren aber immer relativ wenig, weil die mir auch nicht so richtig viel Spaß gemacht haben, weil die natürlich, du siehst erstens nicht, was du machst.
Ja.
Und die sind halt auch, die sind irgendwie eklig, weil die halt so ganz schnell anfangen, weh zu tun.
Ja, und brennen manchmal.
Genau. Und aber was würdest du sagen, wenn du so ein Gym-Training hast oder wenn du einfach Training machst, was nicht auf dem Rad stattfindet, wie viel Prozent von dem Training sollte Maximalkraft sein, also wirklich mit hohen Gewichten, und wie viel von dem Training sollte Stabilisation und Koordination sein?
Ja, das ist immer schwer zu beantworten, sag ich mal. Ist immer die Frage, welcher Umfang, ja. Je größer der Umfang, mehr Zeit ich habe, dann werde ich vielleicht an diese maximale Krafttraining mehr Zeit verbringen. Aber ich denke, ein Großteil von Biker, die da draußen sind, haben vielleicht nicht die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Und man kann mit dem Körpergewicht schon mal eine Menge anstellen.
Ja.
Und ich denke, und dafür ist ja auch ein Bootcamp sehr gut von MTB News, weil wir da auch da keine Kraftgeräte haben in dem Sinn, ja.
Ja.
Und man kann wirklich schon weit kommen. Wenn ich professionell trainiere und wirklich Interesse haben und will Rennen teilnehmen und möglichst vorne fahren, dann muss ich auf jeden Fall einen ordentlichen Trainingsplan haben, der über das ganze Jahr läuft, mit Muskelaufbau, Kraftausdauer, Muskelaufbau, zu Maximalkraft und immer in Perioden 4 bis 6 Wochen jeweils, mit einer Woche Regeneration dazwischen. Und ja,
aber so für den Normalo-Fahrer, wenn der was machen möchte, würdest du aber sagen, dass halt eigentlich diese Stabilisation, Koordination ist fast ein bisschen wichtiger wie diese Maximalkraft, oder?
Ja, einfach absolut, ja. Ja, will ich, ja. Das einfach die Kraft, die man schon hat, die soll mal gucken, dass man die auf der Kette bringt.
Ja.
Und, und wenn ich kein Rumpfstabilität habe und kein Gefühl am Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenken und Rumpf, die Wirbelsäule nicht fixiert, die Schulter, Schulterblätter, dann ja, ich soll damit vielleicht genau ja anfangen.
Ja, dann, wenn man das nicht hat, dann verpufft einfach viel von der Kraft, die man hat, ne?
So ist es, ja.
Wenn man so bei dir auf Instagram schaut, da sieht man, du trainierst halt selber auch noch extrem viele sehr, sehr krasse Sachen. Also halt gerade Gleichgewicht und so. Und dann gibt's halt ein Video von deinem Sohn, wo der so ein Parcours abläuft. Also der springt gegen eine Wand, dann auf einen Petsy-Ball, dann springt er auf den nächsten Petsy-Ball, dann hat der so verschiedene VIP-Geräte und so. Das kann man sich ja bei dir auf Instagram mal anschauen. Das ist unglaublich. Also, weil ich kann auf einem Petsy-Ball stehen und bin sehr, sehr froh. Und der kann da drauf laufen und alles Mögliche. Wie trainiert man sowas? Oder wieso kann der das?
Ja gut, wie gesagt, ich habe ein paar Jungs hier in Weinheim, die trainiere ich. Die trainieren 4 bis 5 Mal die Woche. Und wir haben immer vor dem Corona, weil jetzt ist die Sportverein ist sind alle Halle zu. Aber wir haben die Chance gehabt, einmal die Woche in der Halle zu gehen. Und da habe ich immer so spezielle Zirkel zusammengebaut und Idee, wie man die Kraft übertragen kann. Mhm. Ja, auf dem Petsy-Ball stehen ist natürlich eine tolle Sache. Man fängt ganz langsam mit einem Vierfüßlerstand drauf und dann ein Bein weg, ein Arm weg, diagonal weg, dann man versucht auch drauf zu stehen. Beziehungsweise damals haben wir die Petsy-Bälle auf dem Weichbodenmatten, das heißt, der Rollwiderstand ist jetzt zwar größer und dann kann man besser steuern.
Ja,
ja, das ist einfach ein Lernprozess. Ja. Und jetzt kann man aus dem Stand, können die Jungs einfach auf den Ball springen drauf und dann können wir auf den Ball drauf springen, Drehung machen, die können Medizinbälle gegen Wand schmeißen, Battle Rope auf dem Petsy-Ball, das ist ziemlich beeindruckend, was die Jungs oder
ja. Ja, also ich fand das sehr, sehr cool. Training, gerade solches Training, ist ja irgendwie so, gerade in den letzten Jahren immer populärer geworden, dass die Leute auch so ein bisschen teilen, was sie machen. Früher hat irgendwie jeder so sein Pain Cave gehabt, da war er irgendwie im Keller, hat da trainiert und ist dann beim ersten Rennen aufgetaucht und hat gezeigt, was er hat. Jetzt ist es ja schon so, dass halt während der Vorbereitungsphase schon ganz viel auf Instagram und überall gezeigt wird. Und nicht nur beim Mountainbiken, sondern auch beim Motocross oder bei anderen Sportarten. Mhm. Hast du so ein Video oder einen Athleten im Kopf, der dich extrem beeindruckt, was das Training angeht?
Na gut, da hast du vorhin der Nino Schürter genannt. Ja, das ist schon geil, was er macht. Ja, es ist auch teilweise auch Inspiration, sag ich mal. Sonst ein, der ich gerne geguckt habe, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ist so ein BMX-Fahrer aus Brasilien. Mhm. Aber ich muss sagen, ich tüftel gerne selbst und passe die Sache an meine Athleten an, an meine Jungs und Mädels und ich versuche immer zu Übungen zu entwickeln, die gerade passen, ja, und klar, man kann sich, man kann Sachen kopieren und man weiß nicht alles, aber ich denke, es für den Trainer ist wichtig immer, was brauche ich gerade, wie kann ich Athleten unterstützen in der Phase, wo der gerade steht und dann, weil ich mache das seit Jahren, das heißt, ich brauche nicht lang, ich muss mal 5 Minuten dran denken, dann kommt bestimmt was, ja.
Ja, ja.
Je nachdem, was ich für ein Geräten da zur Verfügung habe.
Ja.
Inzwischen habe ich eine große Palette an Übungen und beziehungsweise bin sehr, sehr flexibel.
Also mich inspirieren zum Beispiel viel so Motocrosser wie Eli Tomic oder Ken Roczen. die ja auch viel von ihrem Training teilen. Und was die machen, das ist schon auch ziemlich, ziemlich beeindruckend, finde ich. Aber eben Schurter auch richtig, richtig krass, was der macht. Und gerade auch hier diese Sachen auf so einem Pedalo, was wir quasi damals im Kindergarten, ja, haben wir das alle wunderbar hinbekommen. Und jetzt ist es halt wirklich eine schwierige Koordinationsübung, damit überhaupt zu fahren. Okay. Du warst ja...
Tobi, warte mal kurz.
Ja?
Ja, gerade am PC. Okay, jetzt läuft wieder. Jetzt läuft, ja. Sorry. Okay.
Du warst ja Trainer von GZ Racing, also eigentlich so dem größten und professionellsten Downhill-Team, was es so die letzten Jahre gab in Deutschland.
Ja.
Also was war dort deine Aufgabe? Also hast du die nur vorbereitet auf die Rennen oder warst du auch mit dort vor Ort bei den Rennen?
So, ja, ich erste Jahr war ich Trainerfahrer. Ich bin mitgefahren und es war eine ganz komplizierte und schwierige Sache für mich, weil es ist unheimlich schwer, wenn du da vier Fahrer hast. Du musst dich die schauen, dich um den kümmern und selbst willst auch irgendwie Leistung bringen. War ich noch einigermaßen gut unterwegs. Und am Ende des ersten Jahres habe ich gesagt, Leute, das reicht. Ich möchte mich um euch richtig kümmern, dann höre ich mit dem Rennen auf. Und seitdem bin ich auch kein Rennen mehr gefahren.
Ja.
Und ja, und dann natürlich war ich damals, beim ersten Jahr war ich immer bei einem Rennen dabei. Haben wir Trackwalk und alles gemacht. Die Aufwärme habe ich mich immer um die Jungs gekümmert. Und dann zweiter Jahr, da kam noch mehr dazu, dann habe ich mich ganz, ganz intensiv nicht nur um Yannick, mein Sohn und Mika, die auch im Team waren, die beide, Yannick klar, aber Mika wohnt auch in Weinheim, dann habe ich mich auch ganz intensiv um Benny Strasser gekümmert.
Ja.
Benny ist jemand, der sehr akribisch trainiert hat und wollte immer wissen und hat richtig Spaß gemacht und ja. Und ja, klar, ich habe bei dem Rennen war ich von der ersten bis letzten Minute immer aktiv und habe immer geguckt, weil ich die ganze Zeit auf der Piste habe ich dann Line gesucht, Videoanalyse gemacht, Tipps gegeben. Das war eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Es war ziemlich geil, muss ich sagen. War eine sehr schöne Zeit. Wir haben auch mit Guido Zimmermann haben wir echt da die Chance bekommen, eine geile Sache mitzumachen und ja, war wirklich schöne Zeit. Dann GZ hat aufgehört und dann habe ich damals mit den Jungs, dann war der Felix Schumann, der Nika Hopp und der Yannick, mein Sohn, habe ich gesagt, okay, die waren im Team. Und GZ hat gesagt, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie das weitergeht. Und dann hat er ein Team gegründet und ja, läuft seitdem.
Genau, du machst ja dieses Talent-Team.
Ja.
Und warum machst du das? Also was siehst du da drin, dass du die Arbeit da reinsteckst? Weil es ist ja so, du sitzt ja nicht zu Hause und dir ist langweilig, sondern du hast ja auch sonst extrem viel zu tun. Also was versprichst du dir davon, die Arbeit in so ein Nachwuchsteam zu stecken?
Das ist meine, wie sagt man, soziale Ader. Ich unterstütze meinen Sohn, soweit es geht. Und ich meine, der ist bis jetzt, hat ihm alles ganz gut funktioniert und er ist wirklich gut geworden. Mhm. Und dann, wie gesagt, war der Mika, der wohnt auch hier, das habe ich auch rausgezogen. Und wenn ich eh dabei bin, warum soll ich die andere Leute nicht davon profitieren lassen? Und ich habe gedacht, ich versuche mal jetzt Jugendtalente hochzuziehen. Jetzt ist die Melina Bast bei mir im Team seit letztes Jahr und versuche ich auch, die weiter zu pushen. Die kriegt auch Trainingspläne, wir treffen uns. Gut, im Moment geht gar nicht, aber wir haben letztes Jahr einige Trainingscamps zusammen gemacht, auf dem Rennen geguckt und ich versuche einfach, die weiter zu pushen. Die schickt mir regelmäßig Videos, ich gebe Tipps und ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen können, dass ich die auch noch weiter unterstützen kann.
Ja.
Ja, ich will einfach den Sport weiterbringen. Ja, damals bin ich gefragt worden und bin ich im Val d'Isère bei der WM dabei gewesen und habe die Junioren unterstützt. Ja, betreut. Und es war wirklich vom A bis Z. Und damals war der Max ein Hartenstern. Ja, das war vier Athleten. Yannick, war noch der Frieder und der vierte habe ich den Namen vergessen. Mhm. Auf jeden Fall, das war eine sehr, sehr spannende Sache.
Ja. Und, ja. Und jetzt, wo du natürlich sehr viel Einblick auch in die Jugend des Sports hast, wie siehst du das? Also wie schaut es um den Nachwuchs in Deutschland im Downhill-Sport aus?
Ja, schwierig. Schwierig, jeder kämpft seine Ecke, versucht mal ein bisschen was zu machen. Richtung Freiburg, jetzt haben wir auch was aufgebaut, das finde ich halt eine ganz tolle Geschichte. Ja, wird zu wenig gemacht. Und
das heißt, da fehlt so ein bisschen der Support. Fahrer wird es schon geben, aber wirklich diesen Support, den du jetzt zum Beispiel bei dir in Weinheim geben kannst, der fehlt jetzt flächendeckend, oder?
Ja, ich denke schon, ja. Es gibt keine wirkliche Struktur. Wenn du, ich meine, in Frankreich sieht man, das läuft da ein bisschen anders. Und ich kenne das vom früher halt, ja. Du hast auch im Mountainbikesport hast du alle Ebene, ja. Kreisebene, dann Landesebene, dann Bundeslandebene, hast du Strukturen und alles läuft zusammen und werden die Kids von hinten nach oben gezogen. Mhm. Und in Deutschland, wenn du gute Ergebnisse machst, dann wirst du vielleicht gefragt, ob du ein internationales Event mitmachen kannst, darfst, bei einem WM zum Beispiel, Nominierung, aber sonst ist es ja, es ist wirklich eine Randsportart und mit wenig Unterstützung. Ja. Ja. Ich meine, das ist nicht einfach mit Sicherheit, ja. Für viele Personen, auch für den Bund, der alle zu unterstützen, aber ja. Ich bin froh für meine Jungs, die sind auch froh, dass ich da bin und dass ich viel mache, aber ich kann nicht für alle was machen.
Aber du trainierst ja noch eine Fahrerin, die mittlerweile ganz weit oben fährt, und zwar Wally Höll. Ja. Hast du schon früher als Junior trainiert, dann eine Zeit nicht und jetzt trainiert ihr wieder zusammen. Ja. Wie schaut so ein Training aus? Wie intensiv arbeitet ihr zusammen und wie schauen dort deine Aufgaben aus in dem Training oder so, in der Zusammenarbeit?
Gut, die Wally habe ich angefangen, als die, ich glaube, die war 13, haben wir mehr oder weniger ja, 3 Jahre lang zusammengearbeitet und war ziemlich intensiv, habe ich auch, weil ich im Winter öfter im Saalbach und waren andere Jungs und Mädels von dort, die haben mitgemacht, so einen Workshop gemacht, Fahrtechnik, dann haben wir Trainingslager in Italien gemacht, immer. Ja, und dann hat die Junior-Jahren hat die ihr ja, eigene Weg verfolgt und letztes Jahr die gemeint, okay, Fred, kannst du mich nochmal unterstützen? Und ging eigentlich um die Fahrtechnik. Da ist einfach mein Schwerpunkt, wenn ihr in welche Tipp braucht fürs Training oder so, das heißt Konditionstraining, die melde ich bei mir oder wenn ich was sehe, wenn was postet, dann sage ich was, aber die hat hier Personaltrainer, ja. Der viel, ein super kompetenter Mann, ein toller Mann, und da will ich auch nicht reinreden. Meine Aufgabe ist bei ihr zu gucken, was sie auf dem Bike macht, wo man die Sache verbessern kann. Ich meine, das Fahrradfahren ist Physik, ja. Es gibt gewisse Gesetze, die kann man nicht umgehen. Ja. Und wenn man Augen dafür hat, kann man dann die Sache verbessern. Es ist aber wirklich bei ihr echt im Detail. Und ja, die hat, ich sag mal, von Anfang an die richtige Impuls bekommen. Und das heißt ja, es gibt ganz, ganz wenige Fehler, die sie macht, weil Jan Fahr was falsch gelernt hat. Jetzt ja. Die Entwicklung der Kraft, kann die Entwicklung der Technik beeinflussen. Und das ist da, woran ich mit ihr arbeite. Ja, die ist kräftiger geworden, viel mehr Kraft. Das heißt, sie kann andere Winkel und Fußgelenk, Kniegelenk,
Aber wie schaut Ellbogen. so ein wie schaut so ein Training aktuell aus, wo man sich ja eigentlich nicht treffen kann? Weil Walli ist halt in Salzburg, du bist in Weinheim.
Die schicken mir Videos und dann gucke ich immer ein bisschen nach, die ganze, oder wenn die fährt jetzt, war die Südfrankreich ziemlich lang, ich Videos bekommen und geschaut, was sie macht und wir werden uns bald treffen und da am Ende der Video, die ich bekommen habe, habe ich schon einen Plan, was mit ihr zu tun ist. Und ja, der hat jetzt ein neues Bike. Sehr, sehr happy damit. Und aber man kann trotzdem einiges machen. Ja, Lenkerbreite, was weiß ich. Ja,
Das
natürlich
heißt,
Federung.
auf so
Und
Sachen
ja.
schaust du dann auch alles.
Genau.
Und
Genau.
wenn wir jetzt wieder zurück vom Profiathleten zum Normalo-Fahrer gehen und damit dann auch so langsam aus dem Podcast raus, was würdest du denn für einen Tipp geben jetzt für jemanden, der im Sommer viel Rad fahren möchte, der vielleicht, ich sag mal so, die ultimative Challenge ist ja irgendwie immer noch ein Alpencross oder irgendwie sowas, oder der im Sommer 3, 4 Wochen in Urlaub fahren möchte und da dann halt jeden Tag oder sehr viel Radfahren möchte. Wie viel sollte der so in der Woche an Stabi-Übungen, Koordination trainieren? Was würdest du da empfehlen?
Boah, es ist immer so.
Weil oft dauern, also die Sachen, die wir jetzt gemeinsam machen, fürs Bootcamp, wir haben ja am Donnerstag die Krafteinheit, wir haben am Dienstag die
Stabil.
Stabilisationseinheit
Ja.
und die dauert ja nicht lange. Also man ist
Nee.
ja wirklich relativ schnell durch. Das heißt,
Genau.
oft dauert dieses Training ja viel, viel kürzer, wie man eigentlich denkt. Aber was würdest du so empfehlen? Wie schnell geht sowas? Und man hat trotzdem nachher den Erfolg.
Gut, du hast ganz am Anfang gesagt, das Problem beim Stabi, der Erfolg ist nicht so greifbar. Ja? Aber ab dem Augenblick, wo du eine gewisse Übungsreihe hast, wo es klar, wie ist die Steigerung, dann kann ich einfach auch sehen, wie mein Training sich entwickelt und wie ich besser wird. Ja? Das ist entweder mehr Gleichgewicht oder mehr Spannung, Lenkerspannung, was weiß ich. Und damit muss man auch, ich sehe das immer als ein Spiel, so wie heißt dieses Spiel, wo man Knobel spielt, ja. Das heißt, am Anfang schaffst du nicht und dann, ach, du hast die Lösung, dann kommt der nächste Spieler, ist etwas schwieriger. Das ist so Level. Und so muss man, ich sehe das als ein Spiel und Anforderungen immer weiter, immer weiter. Das heißt, wenn du immer das gleich machst, hast du keine Verbesserung. Irgendwann hast du dann Level erreicht und das geht nicht weiter. Das muss immer gucken, dass du ein Stück weiter, ein Stück mehr. Das soll eine Anforderung sein, aber keine Überforderung, dass du wirklich das schaffst. Und da ist natürlich ein Trainer super wichtig, weil da kriegst du die Augen dafür oder beziehungsweise die Erfahrung kann dir sagen, okay, dann mach das jetzt. Ja? Und es ist eine Entwicklung, die soll immer stattfinden, ja, sich weiterentwickeln. Wie viel? Wenn du 5 bis 10 Minuten jeden Tag ein bisschen was machst, ja, dann das ist die halbe Miete, da hast du schon alles erreicht, ja. Das ist dann klar, wenn du die Zeit, du kannst es nicht, dann machst du dreimal die Woche, dann machst du 20 Minuten. Ich trainiere dreimal die Woche 20 Minuten. Am Geräten, stabil, mehr mache ich nicht. Ja.
Das ist halt eigentlich Wahnsinn, ne? 20 Minuten ist ja wirklich, das kann man mal schnell irgendwie, kann man mal eben schnell so zwischendurch machen. Ich meine, das ist, 20
Ja,
Minuten ist so
ist eine
eine.
Frage der Struktur. Du musst einfach
Genau.
wissen, was zu tun ist, ja?
Ja, eben. Von daher, man kann mit relativ wenig Zeitaufwand schon sehr, sehr viel da erreichen.
Ja.
Ich freue mich auf alle Fälle, auf unsere nächste Trainingseinheit, wenn wir wieder zusammen in Weinheim sind und für das Bootcamp neu
Freue ich mich
produzieren.
auch. Ja.
Und ich hoffe, du bist mit meinen Erfolgen dann zufrieden.
Ja.
Und hey, Fried, vielen,
Ich
vielen
glaube,
Dank für die
für dich
Zeit.
war es eine schöne Herausforderung und ich denke, haben wir schön gemeinsam, machen wir das echt schön und ja, das will ich weiterbringen.
Auf alle Fälle. Hey Fred, vielen Dank für deine
Jo.
Zeit. Wir sehen uns in 2 Wochen, glaube ich, wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und mach's gut.
Alles klar, mach's gut, war schön mit dir.
Tschüss.
Ciao.